Frei nach dem Motto, ja, wer weiß denn sowas, wissen wir heute mal wieder eine Menge, aber eine Menge sicher auch nicht. Gesundes Halbwissen im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Wir hatten doch schon wieder etwas gesundes Halbwissen letzte Woche, ne? Was war das nochmal? Irgendwas müssen wir noch klarziehen. Aber ja, wir könnten erstmal weiter formulieren, ja?
Ich habe schon verdrängt, aber auch uns passieren mal Fehler wahrscheinlich
so. Ich weiß es wieder. Ja, weil wir wollen ja auf die Ergebnisse von Houston schauen heute. Und wir hatten ja gedacht, dass in Houston auch die amerikanische Quali wäre. Die ist aber in Orlando und zwar auch nicht an dem vergangenen Wochenende, sondern erst in 2 Wochen. Ja?
Richtig. Und tatsächlich haben wir da natürlich Feedback bekommen aus der Community. Worüber wir immer dankbar sind, weil natürlich reden wir auch mal Quatsch hier und wir sind ja auch sehr erfreut, dass unsere Zuhörenden hier so gut informiert sind und so tief in der Szene drin sind, dass sie das wissen. Liebe Grüße an Coach Benny Franke aus Hamburg für deine Zuschrift, denn der hat uns natürlich korrekt darauf hingewiesen, dass das in Orlando ist und natürlich dürfen bei den Trials, bei den US-Marathon-Trials auch keine ausländischen Athleten starten. Dementsprechend steht das ja noch bevor. Das heißt, da können wir uns sicherlich dann auch nochmal gesondert drauf eingehen. Nichtsdestotrotz war Houston, ich würde jetzt mal sagen, unerwartet spektakulär aus deutscher Sicht. Also für mich zumindest. Nicht, dass ich den Starterinnen und Startern nicht zugetraut hätte, aber dass das so ein Wimpernschlagding nochmal wird im Fernduell, hätte ich jetzt nicht unbedingt so abgesehen.
Also tatsächlich war es ja am Sonntag, Mittag, Vormittag deutscher Zeit. Ich habe es mehr oder weniger zufällig gesehen, weil ich bei der Esther, bei der Freundin von Henrik Pfeiffer, einen Post gesehen habe. Mhm. Ja, weil ich hatte es tatsächlich verdrängt, weil ich doch noch ein bisschen lediert war von Samstag. Aber ihr hattet ja more or less, also du und Felix, einen Live-Ticker von zu Hause bekommen. Denn es ging ja da wirklich auch extrem ab bei den deutschen Läuferinnen und Läufern. Ja, was soll ich sagen? Debbie Schöneborn, irrsinnig nah dran, ja, an den Zeiten halt nochmal. War ja auch lange wohl auf dem Weg zu einer sehr, sehr, sehr guten Zeit und musste dann ein bisschen nachlassen. Es ist die 6-schnellste Zeit, die je eine Deutsche gelaufen ist. Aber am Ende geht sie da doch ein bisschen frustriert raus. Ich habe ihr das auch geschrieben. Das ist halt schon auch so, dass man sich dann von der Konsequenz ein bisschen runterziehen lässt, obwohl sie ja ein herausragendes Rennen abgeliefert hat. Ja, das ist so eine komische Geschichte, wenn man sich was vorgenommen hat und weiß, dass man eigentlich noch hätte schneller sein können und trotzdem ja jetzt mal objektiv betrachtet ein herausragendes Ergebnis abgeliefert hat, aber es ist eben nicht genug, um unter den ersten 3 für Olympische Spiele zu sein. Es ist wirklich schwierig, ja.
Ja, es ist extrem schwierig. Man kann sich ja schon einigermaßen in die Situation reinversetzen, was einerseits Olympische Spiele bedeutet und was es bedeutet, so viel auf sich zu nehmen. Und für beide ist es ja ein früher neuer Start. Also viele, die jetzt im Herbst beispielsweise in Berlin gestartet sind, haben natürlich alles daran gesetzt, ihr Olympia-Ticket noch zu lösen und auch einen frühen zweiten oder letzten Versuch, wie man das auch immer nennen möchte, nochmal zu unternehmen. Denn 31.01., wissen wir jetzt inzwischen alle Bescheid, ist eigentlich die Deadline der Nominierung für den Marathon, wenn mehr als 3 Athletinnen bzw. Athleten unter der Norm sind. Dieses Szenario haben wir aktuell. Deswegen war ja klar für all diejenigen, die beispielsweise in Berlin gelaufen sind, wir müssen entweder in Valencia reinkommen, hatten wir von Laura gehört, ganz schwierig. Also die ist zwar jetzt nicht in Berlin gelaufen, aber oder ist in Berlin gelaufen, Quatsch, ist in Berlin gelaufen, ja, ist dann aber in Valencia reinkommen mit Eigenregie und so. Ganz schwierige Nummer gewesen. Dann gab es ja nur noch die Option jetzt im Prinzip Houston, Dubai und ich glaube noch in Japan kommt noch was, wo wir, glaube ich, Richtung Katharina Steinruck ja auch die Augen offen halten werden. Aber anyway, es ist natürlich eine sehr kurze Regenerationszeit gewesen. Nicht so viel Zeit wie sonst vielleicht oder nicht so viel Ruhe, da darf ja auch nicht viel passieren, um sich auf diesen letzten Versuch vorzubereiten. Und das muss man ja alles im Hinterkopf haben, auch der Druck, der da mitspielt. Bei Debbie haben wir ja auch über soziale Medien mitverfolgen können, dass ihre Zwillingsschwester Rabea jetzt auch noch unmittelbar vorher krank geworden ist. Die ist aber auch mitgeflogen und du lebst zusammen. Das ist natürlich alles wahnsinnig viel Stress. Und dann liefern beide so herausragende Rennen ab. Also einerseits natürlich Deborah Schöneborn, aber dann auch Henrik Pfeiffer. Also wirklich outstanding, muss man mal sagen, so abzuliefern. Alleine die Verbesserungsrate von Hendrik in den letzten 3-4 Monaten war ja schon heftig. Nicht zu vergessen, Hendrik hat ja noch einen Marathon eingeschoben dazwischen, also eigentlich zwei. Er hat seine inzwischen Frau, die Esther, hat er natürlich in Köln gepaced. Da würde ich jetzt sagen, das fällt aber bei Hendrik gar nicht unter die Kategorie Marathon. Das ist ein besserer Longrun für ihn gewesen.
Wollte ich jetzt sagen, das war noch nicht mal Longrun.
Genau. Aber er hat ja dann noch den New York Marathon bestritten, wo er auch ein sehr gutes Ergebnis abgeliefert hat. Natürlich jetzt nicht in einem Normbereich, die Strecke hätte es dafür oder gibt es das ja auch nicht so her, aber trotzdem im internationalen Vergleich sehr gutes Rennen, läuft jetzt nochmal Houston und mit 207, das will ich nicht falsch sagen, 14 war es glaube ich, 207,14 ist immerhin ja dann trotzdem die dementsprechend viertschnellste jemals gelaufene Zeit eines deutschen Manns und fehlen aber halt 9 Sekunden zur Zeit von Europameister Richard Ringer, der 207,05 in Valencia gelaufen ist, also es ist schwer, also ich kann mich auch in Richard jetzt reinversetzen, der wird da jetzt in der aktuellen Kenia im Trainingslager ist auch wahrscheinlich mit Puls 100, weiß ich nicht, wahrscheinlich zumindest Marathonpuls wird er wahrscheinlich da irgendwie an einem Live-Ticker gesessen sein vielleicht, also der wird ja das dann irgendwie doch mitbekommen haben, dass Hendrik auch so gut unterwegs ist und der ja bei Streckenhälfte noch deutlich schneller unterwegs war, der ist ja auch volles Risiko in der Spitzengruppe mitgelaufen und ja, es klingt so banal, wenn man sagt, das einen freut, das anderen leid. Es ist irgendwie so schwierig. Einerseits ist natürlich freut man sich mit für diejenigen, die es jetzt geschafft haben. Andererseits fühlt man auch mit denjenigen, die so viel investiert haben und so knapp jetzt daran vorbeigeschrammt sind. Am liebsten würde man natürlich sagen, bei dem Niveau, was wir aktuell haben in der deutschen Marathonszene, schickt sie alle. Aber leider, es gibt halt nur 3 Plätze für Männer und Frauen. Das ist wirklich eine noch nie dagewesene Situation. Und die ist eigentlich toll, die ist eigentlich schön, die ist beste Werbung für einen Laufsport, aber gleichermaßen auch bittersüß und tragisch für andere.
Ja, und unser Gast Samuel Fitwey hat ja auch eine sehr spezielle Geschichte, ja, weil eigentlich wollte der gar nicht in Dubai starten, wie es dazu kam und warum er das machen musste, erzählt er uns gleich. Das sind ja auch diese Irrungen und Wirrungen. Ich glaube, es gibt übrigens noch einen Marathon. Mir ist aber leider entfallen, wo Tom Veldein nochmal starten will.
Ich weiß.
Hast du mir das nicht erzählt?
Ja, richtig. Ich habe es aber auch nur über 5 Ecken mitbekommen, weil das keiner der Marathons ist, die man üblicherweise auf dem Schirm hat. Ich habe gehört, also das ist wieder so eine Olympia-Geschichte, so sinngemäß Last Chance. Also das ist schon die noch nachgezogene. Ich weiß gar nicht, ob dieser Marathon üblicherweise zu diesem Zeitpunkt stattfindet, aber haltet euch fest, der Marathon-Metropole Marrakesch wird, glaube ich, dieses Wochenende auch noch ein Rennen stattfinden. Ich müsste jetzt nachgoogeln, ob dieser Marathon üblicherweise da immer schon stattgefunden hat oder ob das jetzt auch aus der Not heraus geboren ist, dass irgendwie der marokkanische Verband sich sagte, Leute, wir machen im Januar einfach mal noch einen Marathon. Da haben wir gehört, das ist jetzt aber nicht officially confirmed, dass Haftam Welder dort aber auch nochmal sein Glück versuchen wird. Das heißt, dass wir jetzt dieses Wochenende bezüglich Katharina Steinrucks Marathon in Japan, bin ich nicht ganz im Bilde, aber viele Optionen kann es ja nicht mehr geben, also entweder auch dieses Wochenende oder das nächste, sofern das noch nach wie vor der Plan ist. Ganz offiziell bestätigt ist es, glaube ich, auch nicht. Es ist so, dass man das über den Buschfunk vernommen hat. Es nähert sich dem Showdown zwangsläufig, wenn der nicht schon mittendrin ist eigentlich. Aber
Wir haben ja jetzt eine absolute Komfortsituation, du hast das ja schon geschildert, dass ja sowohl 3 Frauen als auch 3 Männer da so weit unter der eigentlichen Norm drunter sind. Ja, was dir sehr gefallen würde, in der letzten Woche hat der amerikanische Verband, weil die nämlich nicht in dieser Situation sind, zumindest bis jetzt nicht, die haben noch nicht so viele Normerfüller, haben die Regeln für die Normerfüllung rausgegeben. Jetzt sagen wir mal so, es ist ein längeres Werk geworden.
Oh Gott.
ein mehrseitiges PDF, ja, für das man, um seine Interessen oder seine Ansprüche durchzusetzen, doch durchaus sich eine juristische Hilfe holen sollte. Ja, also ich hatte da sehr viel Spaß mit dem Kollegen Tim Tonda, als wir das parallel praktisch gesehen haben und es versucht haben zu lesen. Man kann auch einfach warten, bis irgendeine amerikanische Quelle das dann mal in Prosa-Form übersetzt, dass man nicht das ganze PDF lesen muss. Ja, aber ich sag mal, das hätte dir sehr gefallen. Ja, so ein schickes PDF, ja, 2 Wochen vor der Olympia-Quali, ja, wo schon mal klar wird, okay, ihr könnt hier machen, was ihr wollt, aber am Ende gibt's noch 23 Hintertürchen und 24 Optionen. Ja, und also so wie ich die amerikanische Szene kenne, wird es da auch sehr, sehr viel Diskussionen geben, weil man kann ja jetzt da auch nicht davon ausgehen, dass dann drei Männer, drei Frauen die Norm unterbieten, weil die ja doch auch schon eine sehr gute Qualität hat. Und in Orlando, ja, der eine oder andere, Florida, ja genau, im Süden, lange Diskussion um die Anfangszeit, ist ja dann tatsächlich jetzt nochmal verlegt worden von 12 Uhr mittags. Da ist die Option. 12
Uhr mittags war der erste gut. Plan.
Ja, ja, klar.
In Florida. Also, da muss ein richtiges Genie
sein. Wusstest du gar nicht, oder was?
Nee, das habe ich mir gar nicht. Da dachte ich wenigstens morgens irgendwie.
Die Diskussion ist jetzt ungefähr 2 Jahre alt. Da regt er sich jetzt noch drüber auf. Riecht er jetzt direkt noch Spontanpuls.
Ja, da ist nicht nur, das ist nicht nur warm, das ist ja auch noch brutal luftfeucht, muss man ja sagen. Korrekt, also, das ist ja wirklich, also, wenn du die Leute halt zerstören willst, dann muss man auch sagen, die sind ja dann auch nicht ganz, also, gut, Februar ist das ja, glaube ich, irgendwie, aber es ist noch ein bisschen Zeit bis August, aber trotzdem weiß man ja auch, wenn du da konkurrenzfähige Leute hinschicken willst, und es ist ja verpflichtend für US-Amerikaner, bei diesen Trials zu starten, und eigentlich auch eine Norm separat zu haben, oder klar kannst du sie da lösen, aber wahrscheinlich nicht.
Nein, du hast das PDF noch nicht gelesen.
Das ist noch komplizierter wahrscheinlich.
Also, ja. Also es wird bei denen auf jeden Fall spannend, und wie gesagt, die Auswahl dieses Ortes, wo die Trials stattfinden, ist jetzt nicht endideal. 10 Uhr ist es jetzt auch nicht kühl in Orlando. Aber das wird uns Samuel gleich erzählen, wo er gestartet ist in Dubai. War es auch speziell von den Bedingungen, aber er hat sich klug verhalten, mutig verhalten und klug verhalten. Hören wir gleich alles. Sehr spannend. Da sage ich immer nur, Vorbereitung ist alles. Ne? Und damit sind wir doch bei unserem Sponsoring-Partner, ja, bei unserem Langzeit-Sponsoring-Partner. Da ist nämlich auch eine langfristige Vorbereitung, ja, Verstetigen von Vorbereitungsmaßnahmen, ja, und die Unterstützung zu deinem Tagesablauf machen. Ja, welcome AG1.
Ja, ich hatte AG1 tatsächlich natürlich auch bei meinem Wochenendtrip im Rucksack dabei, als wir in die Niederlande gereist sind, um natürlich deinen Geburtstag zu feiern, lieber Ralf. Nämlich, du bist 60 geworden. Das haben natürlich jetzt viele auf Insta schon gesehen. Ich habe das ja auch mal ein bisschen offen zur Frage gestellt, weshalb wir wohl nach Holland reisen. Und das haben natürlich schon viele natürlich auch richtig vermutet. Das war tatsächlich ein sehr schönes Wochenende am Meer. Und was darf da natürlich nicht fehlen? AG1 im Rucksack. Das ist kein Problem, denn es gibt da eben neben der Monatspackung auch diese praktischen kleinen Travel Packs. Und jetzt kommt der absolute Hack. In unserem Community-Deal gibt es 5 von denen zumindest mal on top. Und AG1 an sich haben wir natürlich hier häufig schon als Partner gehabt, wofür wir natürlich sehr dankbar sind. Das ist natürlich ein Vitamin- und Nährstoff. Kick für euch, um Wohlbefinden, Gesundheit, Immunsystem, Energiestoffwechsel und den Zellschutz zu unterstützen. Gerade für die Leute, die vielleicht nicht immer die Möglichkeit haben, sich super gesund zu ernähren, sei es aus zeitlichen Gründen, sei es vielleicht auch, dass sie einen höheren Bedarf haben, weil sie eben leistungssportlich trainieren. Wir dürfen auch nicht vergessen, es ist Mitte Januar, so langsam aber sicher beginnt ja auch die Vorbereitung für diejenigen, die vielleicht im Frühjahr wieder große läuferische Ziele haben, Richtung Marathon und Halbmarathon. 12 Wochen sind ja schon Reichweite. Und da ist AG1 natürlich eure praktische Allzweckwaffe sozusagen im positiven Sinne. Ihr könnt über www.drinkag1.com/bestzeit unseren Community Deal euch mal anschauen. Wie gesagt, 5 Travel Packs dabei, ein Jahresvorrat an Vitamin D3, eine Edelstahl-Aufbewahrungsdose und ein Shaker gibt's quasi for free noch mit dazu. Das Ganze ist ein Abo-Modell. Ihr kriegt da quasi jeden Monat euren Monatsvorrat direkt an die Haustür geliefert, und es gibt kein Netz, wie soll ich sagen, kein doppelten Boden, keine negativen Fallstricke für euch. Ihr könnt das jederzeit pausieren oder auch stornieren. Also www.drinkag1.com/bestzeit.
Ich habe es auch wieder sehr erfolgreich promotet am Wochenende im Studentinnenkreis. Ja, es ist jetzt wieder der hektische Monat, ne, mit Vorbereitungen auf Prüfungen, natürlich Seminararbeiten noch abliefern und. ja, Papi, was mache ich, ne? Ja. Ich sag, pass mal auf, ich habe da eine Idee, ja.
Da gibt's was, was
ja, genau.
Also, schnell und einfach ist.
Muss man immer ja dann auch versuchen, die Dinge entsprechend einzuleiten und zu kanalisieren, ja.
Ja, was ich hier vielleicht noch kurz anfügen möchte, also es betrifft einerseits AG1, aber auch andere Partner, wie beispielsweise, nehmen wir es mal bei Intersport, die Adidas-Kooperation mit dem Supernova Rise. Was ich besonders schön finde, ist, dass ja ab und an uns wirklich Leute auch schreiben, eine DM schreiben, hey, ich bin eigentlich gar nicht so empfänglich für so Werbesachen und so, aber weil ihr das jetzt schon oft genug erzählt habt, habe ich es mir dann doch mal bestellt und ausprobiert. Und ich habe bisher vielleicht eine oder zwei Nachrichten mal bekommen, wo jemand nicht ganz so happy war, aber die überwiegende Mehrheit, und das ist irgendwie ein schönes Gefühl, schreibt, hey, mir geht's total gut damit, ich bin viel weniger krank, oder ich habe jetzt den Supernova ausprobiert, habe seit Jahren keine Adidas-Schuhe mehr angehabt und bei Intersport direkt zugeschlagen und ich finde den Schuh mega geil. Das sind Nachrichten, die uns freuen, weil das natürlich uns auch irgendwo darin bestärkt, dass die Auswahl unserer Werbepartner, die wir durchaus kritisch sehen, ja offensichtlich dann auch gut ankommt und Mehrwerte hat und ja, es ist natürlich schön, was zu empfehlen, was man selber auch gut findet.
Also ich freue mich auch sehr über die Zuschriften der letzten Woche. Da war sehr viel mit kurzen Hosen dabei bei diesem Wetter.
Das auch, ja.
Ja, wir bekommen immer noch sehr schöne haarige Beine geschickt. Ja, das ist alles wunderbar. Ja, also sagen wir mal so, du hast ja so getan, als wäre ich so letzte meiner Art, ja, nee, der bei so einem Wetter mit kurzen Hosen läuft. Nee. Relativ viele, ja, gestern Abend wieder am Main, war auch eine spezielle Community unterwegs, kann ich gleich noch erzählen, aber auch sehr viele, die auf die Empfehlung von Sabrina Mockenhaupt, also Mocki, eingegangen sind mit der Nasenatmung. Ja, da kommen immer noch sehr viele Zuschriften, spannende Geschichte, ja, irgendjemand sagte, wir sollten das nochmal näher erläutern, wie sich das verhält mit dem entsprechenden Mechanismus dahinter, VO2 Max, Trinien und so weiter. Leute, wir sind keine Physiologen. Es gibt aber ein paar Abhandlungen dazu tatsächlich im Netz. Wenn ihr mal Nasenatmung und VO2 Max eingebt, ja, es wird tatsächlich häufiger eingesetzt, als ihr das vielleicht denkt. Ja, bei Bergsteigern zum Beispiel auch, okay. Ja, die sowas halt auch sehr bewusst und intensiv nutzen. Wenn man eben sehr lange Zeit ja, beständig einen Berg hochgeht und ja permanent auch dadurch einen erhöhten Puls hat. Also das ist eine spannende Geschichte. Und ja, so Sachen freuen mich dann halt auch, weißt du, dass die Leute umeinander laufen und sagen, ach komm, wir probieren das mal aus, was wir da gehört haben. Und es ist nicht nur Quatsch, sondern es ist auch wirklich sehr vernünftig. Ja, und genauso vernünftig ist ja mein Dauerthema, Leute, lasst die Grubenlampen da, wo sie hingehören, nämlich unter Tage. Ja, gestern kamen mir zwei riesige Laufgruppen entgegen. Ich glaube, es war sogar tatsächlich der Dienstags-Adidas-Lauftreff hier in Frankfurt. Ja, und die haben dann natürlich in der ersten Reihe sechs so Blendstrahler da an, ja, die astrein dafür sind, dass man die Flöze und die Grube gut erkennt unten, ja. Aber sie blenden mich, ja, und zwar so, ja, dass es halt schon ein bisschen unangenehm ist. Was noch besser war, trotz der Lampen haben sie mich fast umgelaufen, ja. Jetzt bin ich nicht der Typ, den man übersieht, kann. Ja. Also eigentlich nicht. Ich hatte auch tatsächlich eine relativ auffällige Jacke an mit schwarz-weißen Streifen, also da verstehe ich es halt nicht mehr, ja. Und was zeichnet die Strecke am Main aus? Richtig, sie ist komplett beleuchtet. Ja, also man muss dann nichts mitnehmen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also ich bin jetzt nicht super regelmäßig in Frankfurt laufen, aber ich bin auch, wenn ich dort war, schon des Öfteren bei Dunkelheit am Main gelaufen. Das war doch immer ziemlich gut eigentlich beleuchtet.
Ja, das ist die Runde ist komplett beleuchtet und auch wenn da die ein oder andere Lampe gerade vielleicht defekt sein sollte, es ist trotzdem immer ausreichend Licht. Was noch dazu kommt, das ist eine ganz flache Straße. Also da gibt es kein Kopfsteinpflaster, keine Unebenheiten, Baumwurzeln und so weiter, gibt es alles nicht. Ja, also deshalb wird da ja auch Tag und Nacht gelaufen. Also du kannst da jederzeit hingehen und es wird immer gelaufen dort. Immer, immer, immer. Ja, und es ist ja die Strecke, die auch beim Ironman gelaufen wird. Also das ist kein Teil der Marathonstrecke, weil viel zu schmal der Weg. Aber man braucht da keine Grubenlampen. Leute, ja, lasst es doch zu Hause. Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, aber gestern war wohl Ballern Tuesday oder was auch immer. Jedenfalls wurde da sehr schnell gelaufen und ich nehme mal an, dass das Intervalle waren, weil das war, die hatten relativ kurzatmige Frequenzen, die da so mir entgegenkamen und an mir vorbeischossen. Jedenfalls habe ich noch wieder gedacht, siehst du, das ist das, dieser Punkt mit den mit diesen Trainingsplänen, die man bekommt, die sich halt ja doch alle an dem Long Run Sunday orientieren. Ja, dann macht man einen Tag locker und dann kommt dienstags aber das Workout, ne? Ja, und dann stochen sie da an einem vorbei. Das ist großartig.
Ja, es ist jetzt, glaube ich, nicht unüblich, dass an einem Dienstag oder manchmal auch an einem Mittwoch, das hängt ein bisschen von der Philosophie ab, oder ob man Samstag oder Sonntag vielleicht den Long Run plant, aber entweder ist es so Track Tuesday oder Workout Wednesday, ja, sind ja immer so schöne, so schöne Begriffe, die es da gibt. Und unter der Woche meistens einmal was Intensives. Das ist natürlich in vielen Trainingsplänen enthalten. Auch in unseren, ja, da vielleicht noch kurz, ganz kurze Eigenwerbung. Wir haben ganz viele Nachrichten bekommen. Also erstmal schön, dass auch ein paar Leute schon was gekauft haben. Auch ganz schön, dass so viele geschrieben haben, was sie sich eigentlich wünschen, weil das war für mich total interessant. Ich habe endlich mal diesen Broadcast-Channel, dieses Feature bei Instagram so probiert, dass man da auch was rausbekommt, weil ich habe zwischendurch überlegt, ich kann natürlich einen Haufen Memes reinsenden, vielleicht für den einen oder anderen Lacher für die Leute,
falls ja, sie das geil finden. Also im Moment bist du aber noch im Spam-Bereich.
Ja, genau. Aber jetzt habe ich gedacht, ich mache gestern mal eine Umfrage. Was brauchen eigentlich die Leute? Was machen die? Lauft ihr just for fun? Habt ihr doch Bock auf Rennen? Wann, wenn ja, was für Rennen? Reden wir von einem Marathon? Kann es aber auch einfach ein Zehner sein? Und was ich da jetzt so ein bisschen evaluieren konnte in der Kürze der Zeit, also erstmal vielen Dank an alle, die da abgestimmt haben, weil das ist wirklich spannend, um sich da mal so ein Stimmungsbild zu verschaffen. Ganz, ganz viele. Also der Marathon ist vielleicht für viele immer noch so das Größte, was man vielleicht mal machen kann, vielleicht wenn man auch schon länger läuft, aber die überwiegende Mehrheit favorisiert den Halbmarathon. Und da haben wir noch keine Pläne, aber wir arbeiten dran, dass wir zukünftig auch Pläne für euren Halbmarathon natürlich bauen und zur Verfügung stellen. Auch 10 Kilometer, ich würde sagen, 10 Kilometer und halb, 10 Kilometer und Marathon hält sich ungefähr die Waage, wo die Leute drauf trainieren, aber Halbmarathon sticht absolut raus und zeigt sich ja auch an den, wenn man jetzt mal wieder das ganz große
Beispiel. Meine Rede.
Genau, bei Ralf sowieso. Aber auch wenn wir die ganz großen Lauf-Events mal als Vergleich heranziehen, was wirklich extrem stark wächst, ist beim Berliner Halbmarathon auch die Starterzahlen. Und ich glaube, da wurde ja nochmal einiges organisatorisch versucht in die Wege zu leiten, dass man da auch Richtung 40.000 kommt. Ich glaube, letztes Jahr waren 37 und ich glaube, dieses Jahr will man probieren, 40.000 Starterinnen und Starter möglich zu machen.
Ja, also das wird ja auch meine Zielrichtung sein in diesem Jahr, nur dass dann vorher noch ein bisschen Rad gefahren und geschwommen wird.
Ja, ja, also genau.
Das nur, noch nur diese Lauferei ist ja dann zu langweilig.
ein Thema müssen wir noch besprechen, bevor wir natürlich dann zu unserem Gast kommen können, Ralf, weil es gab am Wochenende auch mal wieder, waren wir gerade auch bei anderen Strecken, nicht nur ein Marathon in Houston, sondern es gab auch mal wieder so einen 10-Kilometer-Lauf in einem spanischen Ort, der bekannt ist für schnelle Zeiten, nämlich in Valencia. Und da ist ja auch ein Ergebnis ein bisschen aufgefallen irgendwie.
Ja, das hat dich schockiert, ne? Ja,
das hat mich auf jeden Fall schockiert.
Und also tatsächlich war ich fast ein bisschen überrascht. Die Kolleginnen und Kollegen von der Sportschau haben das sogar ganz am Ende der Sportschau nochmal eingespielt. Ja, neuer Weltrekord bei den Frauen auf der Straße, 10 Kilometer. 28, 46, 47, hilf mir.
46, ja.
Von 46, genau.
Agnes also, Ngetic Jebet.
Ja, also brutal schnell, brutal schnell. Aber da haben halt auch die Leute, die vielleicht nicht immer so die gut, schlecht, mittelgut Maßstäbe für entsprechende Distanzen drauf haben, sofort reagiert, weil das ist schon outstanding. Ja? Also vor allem die Verbesserung zu der Leistung vorher ist ja das, was es ausmacht.
Jetzt gebe ich dir noch einen krassen Funfact mit. Ich weiß nicht, ob dir das vielleicht durchgerutscht ist. Also die 28:46, das ist im Bereich meiner persönlichen Bestzeit, die ich vor
das war mir Jahren schon klar. Das ist kein Funfact, sondern das ist Geschichte.
Nein, das ist Sportgeschichte. Das ist nur die Einleitung. Da zeigt hier immer mehr, dass ich halt eher so ein Mittelklasse-Sportler war, der vielleicht zu Zeiten ohne Carbon noch halbwegs mithalten konnte. Nee, das meine ich gar nicht. Also das ist nur, das wissen ja ihr zu Hause, wisst das vielleicht auch. Also das ist, auf der Bahn bin ich nochmal schneller gelaufen. Ich glaube, auf der Straße waren es 28, weiß ich gar nicht, 49, 48 und auf der Bahn um die 40, 41, glaube ich. Anyway, was eigentlich noch viel bemerkenswerter ist, neben diesem sehr, sehr kranken Weltrekord, übrigens da auch nochmal, ich habe es leider jetzt nicht mehr vorbereitet, ich habe es irgendwo auf Insta gesehen und dummerweise nicht gescreenshottet, es gab so ein Ausdauersport-Outlet, hat da so die Entwicklung der Frauen-Weltrekorde mal in einen Zeitstrahl gepackt und da kann man sicherlich auch drüber diskutieren, also es ist einfach in Teilen jetzt nicht nur mit Schuhen zu erklären, oder so muss man es vielleicht mal paraphrasieren. Vor 4 Jahren stand irgendwie der Weltrekord noch bei knapp über 31 Minuten und dann ging es jedes Jahr so in 3/4 Minuten Schritten circa weiter. Und ich weiß noch, als wir vor 2 Jahren, war das wahrscheinlich gut 2 Jahren, da ging es noch drum, boah, die Frauen rennen jetzt 30-Minuten-Bereich. Hey, wenn die mal unter 30 rennen, das ist ja verrückt, das gibt's ja gar nicht. Und jetzt sind wir bei 28,46. Das ist schon krass. Aber jetzt pass auf, das Rennen in Valencia hatte eine kleine Besonderheit, nämlich die gute Agnes ist auch ein 5-Kilometer-Weltrekord gelaufen. Das geht, Leute. Das geht aber nur, wenn man das Rennen danach noch finisht. Also da gibt's gewisse Regularien, so dass man jetzt nicht irgendwie Point-to-Point irgendwie rennt und so, sondern die ist 14:13 5 Kilometer durchgegangen. Das ist der Standalone 5 Kilometer Straßenrekord der Frauen in gemischten Rennen. 14:13. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie die zweite Hälfte dann durchgechockt wäre. Sie ist ein bisschen langsamer geworden, aber sie ist halt einfach auch noch 28:46 gelaufen. Das in Kombination macht's schon
crazy.
Crazy, so würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen, schwer erklärbar, aber ich sage jetzt einfach mal, es macht's einfach crazy. Das ist, also überleg mal, auf der Bahn 14:13 wird jetzt auch nicht jede Woche bei einem Diamond League Meeting mit Spikes und was weiß ich was gerannt. Aber das kann man auch mal durchgehen.
Ja. Und damit hast du deine Comeback-Pläne wieder
Die sind ganz weit verworfen.
Ja, du bist doch schön durch die Dünen gelaufen. Aber ich bin so am Fahrradweg gelaufen, da darf man eigentlich nicht laufen.
Ja, uns hat keiner
weg. Da war es schöner zu laufen.
Ne? Weggeschaut. Ja, wir hatten uns auf dem am Freitag.
Freitag?
Samstag, Entschuldigung, Samstag. Am Samstag haben wir uns in die andere Richtung bewegt. Da sind wir tatsächlich auf den dafür vorgesehenen Wegen durch die Dünen gelaufen. Das war sehr schön. Und am Sonntag haben wir uns um die Uhrzeit, wo wir gelaufen sind, was war jetzt gar nicht irre früh, aber da war niemand unterwegs und dann dachten wir so, ja, wo ist jetzt genau der Weg? Weil links, der hat sich dann in den Dünen so ein bisschen verstreut. Wir haben ein, zwei Mal das ausprobiert, dann sind wir aber auch ganz schnell am Strand unten gewesen, weil wir irgendwie verpasst haben, wo der eigentliche Weg weitergeht. Dann dachten wir, komm, bevor uns keiner runterjagt, laufen wir mal auf dem Radweg. Und auf dem Rückweg, da war es dann schon eher so, was war es dann da, so 9:30, glaube ich. Da sind uns dann schon ein paar Radfahrer entgegengekommen. Aber die waren alle ganz nett. Die haben sehr wohlwollend uns zugenickt. Und generell muss ich sagen, Felix ist uns übrigens auch aufgefallen, mit dem ich da unterwegs war, die Niederländer, die grüßen sehr viel beim Sport. Egal ob Läufer oder Radfahrer. Also das
Radfahrer ist in Deutschland so.
Ah, okay. Also uns haben die Radfahrer so zumindest auch so, weil wir waren jetzt, ja, also Gottes Willen, wir waren nicht schnell unterwegs, aber so roundabout 4 Minuten auf dem Kilometer. Das war offensichtlich doch ein Tempo, wo die Leute sagen, ah, gut, die Jungs sehen.
Ah, die machen Sport.
Ne? Genau, ja. Die dürfen ausnahmsweise auch im Radweg laufen.
Tatsächlich war ja am Sonntag auch noch ein sehr renommierter Lauf, nämlich Egmont Halbmarathon.
Ja.
Ja, der geht in Teilen tatsächlich über den Strand.
Und da gibt's auch Aufnahmen davon, auch auf Instagram, von diesem Event. Das solltet ihr euch unbedingt mal reinziehen. Das ist krass, weil ich weiß ja jetzt, wie das im Januar ist mit Wind am Strand.
Also in Holland.
In Holland. Und da, nicht nur, dass die auf dem Sand auch laufen, in Carbonschuhen wohlgemerkt, weil der andere Teil der Strecke ist natürlich auch auf Asphalt. Mit dieser Windnummer, dafür waren die Zeiten, die da abgeliefert wurden, schon trotzdem
ganz ordentlich,
ziemlich heftig.
Ja, und seit über 20 Jahren mal wieder ein niederländischer Sieger, also da hat was hinterlassen bei denen, ja.
Okay,
aber nein, du warst freundlicherweise bei meinem Geburtstag, es war toll, wir haben es geschafft, ich habe es geschafft, sogar an meinem Geburtstag selber morgens zu laufen.
Stimmt.
Also es war alles wunderbar, ja. Dann gehen wir doch jetzt mal zu unserem Gast, oder? Weil der hat es ja auch geschafft, als Nichtläufer anzufangen, nach Deutschland zu kommen. Dann durch eine sehr spezielle Aktion erkannt und zum Läufer zu werden. Ja, ihr werdet ein bisschen schmunzeln, ja, weil wir ja auch viel Bashing machen in andere Richtungen, ja, wie das so ist in Deutschland mit Talentfindung, Talentförderung und so. Aber das ist da ganz anders gelaufen bei Samuel Fitvi. Aber du kennst ihn ja noch, ne? Du bist mit ihm noch zusammen gelaufen, ja.
Ja, natürlich. Samuel ist natürlich einige Jahre jünger als ich, aber wir sind zusammen noch gelaufen. Das hat sich so ein bisschen überschnitten mit meiner Bahnstraßenzeit. Ab und zu habe ich ja auch als Marathonläufer noch Ausflüge auf die Bahn unternommen. Und so sind wir zum Beispiel dann auch beide für Deutschland beim 10.000 Meter Europacup in London mal am Start gewesen. Das war 2019. Und klar, davor natürlich auch schon gekannt. Man trifft sich immer wieder. Er ist ja schon relativ lange auch in der absoluten deutschen Spitze unterwegs, zunächst mal auf der Bahn, jetzt ja spätestens seit Dubai auch im Marathon. Die ersten Marathons ist er überhaupt erst letztes Jahr gelaufen. Rapide Entwicklung, 2:12, dann auf die 2:08 in Berlin, jetzt 2:06:27, die zweitschnellste jemals gelaufene Zeit eines deutschen Athleten. Ganz spannende Geschichte, aus Eritrea geflüchtet, dann in die Vulkaneifel gekommen, super aufgenommen worden, zufällig beim Schulsport das Talent entdeckt, dann erst mit Laufen begonnen. Und ja, ist eine großartige Story. Wir freuen uns sehr, dass Samuel sich heute Zeit für uns genommen hat. Und würde sagen, wir gehen jetzt direkt rein ins Gespräch mit ihm.
Ja, Samuel, ist natürlich eine große Ehre. Ja, wir haben, glaube ich, jetzt alle Super Racer aus Deutschland, die die Marathon-Qualifikationszeit für die Olympischen Spiele haben, hier bei uns im Podcast gehabt. Und das ist natürlich großartig, dass du relativ kurz nach deiner Rückkehr für uns Zeit hast. Wie geht's dir? Tun die Beine noch weh? Ist ja jetzt schon ein bisschen über eine Woche her. Oder rennst du schon wieder rum oder was machst du?
Also ich bin seit Mittwoch letzte Woche, vor einer Woche dann zurück. Also ich bin nicht am Trainieren und ich mache ein bisschen nochmal Pause die 10 Tage und geht da dann ab Wochenende nochmal dann ein bisschen locker dann anfangen.
Ja, du hast ja wirklich da eine super Leistung abgezogen in Dubai. Es war ja jetzt nicht dein erster Versuch. Ja, erzähl uns mal, wie du die Sache angegangen bist, wie dir es dann gegangen ist während des Laufes und naja, was dich vorangetrieben hat die ganze Zeit.
Also das war ja meine dritte Marathon überhaupt und ich war mein erstes Mal, bin ich auch Risiko gegangen, direkt an den Norm zu gehen und zweite war ich auch im Berlin-Marathon, ist auch ein bisschen mit meinen Flaschen hin und her war das ein bisschen ärgerlich. Ich wollte eigentlich auf jeden Fall die Norm einfach mal parken und war dann auch in Dubai dann zu habe ich entschieden, dass ich in da laufe. Von daher, in Dubai gab es ja keine Pacemaker, nur erste Gruppe, sonst gibt's einfach nicht. Und habe ich ja gesagt, okay, dann nehme ich mal einfach mal Risiko, wenn jetzt irgendwo nach 25, 26 Kilometer bis 30 Kilometer kann ich auch mit der ersten Gruppe gehen, aber danach wird der nochmal härter und war auch nochmal, nach 35 Kilometer war auch nochmal schon hart. Und ich bin fast beste Zeit gelaufen über den Halbmarathon, 1:62 knapp gelaufen und bin ich ein sehr Risiko gegangen, weil wenn ich eine zweite Gruppe wäre, wäre ich auch voll langsam. Sonst gibt es keine zweite Gruppe, gibt es keine Pacemaker und nur erstes, sonst nicht. Und dann, man muss ja dann auch nochmal entscheiden, ob das Risiko geht oder ich hatte bis 30 Kilometer über 2 Minuten, wenn ich auch, habe ich nach 30 Kilometer habe ich gesagt, die letzte 12 Kilometer, wenn ich auch 38 Minuten laufe, dann passt das auch nochmal so unter 2:37 und dann habe ich auch bis 35 Kilometer sehr gut funktioniert und dann letzte 7 Kilometer dann ein bisschen, ja, die letzte 5 Kilometer bin ich irgendwo 16 Minuten gelaufen, das war dann 3:12er, 3:13er Schnitt und von daher hatte ich nochmal sehr viele bis 35 war ich dann auf den deutschen Rekord, aber habe ich mir auch nicht vorgestellt, dass ich einen deutschen Rekord zu laufen. Einfach meine Ziel war 2:06 zu laufen und auf jeden Fall das Wichtige war, für die Olympischen Spiele dann zu qualifizieren.
Und das nehmen wir jetzt mal vorweg. Es ist zwar immer noch höchst turbulent, das haben wir im Intro schon besprochen, also auch jetzt die Ergebnisse von Houston waren ja sicherlich auch in Teilen auch wieder überraschend. Wir sind ja in der aktuellen Hochphase des deutschen Marathonlaufs bei den Frauen, aber auch vor allem bei den Männern. Und interessant ist ja, dass das Mindset, mit dem du ganz offensichtlich da zurande gehst, also du bist in Berlin schon Marathon gelaufen, haben wir natürlich auch hier besprochen, du bist in Berlin Bestzeit gelaufen. Berlin ist jetzt auch nicht so lange her, ne? Es ist jetzt nicht wahnsinnig lange her, das ist das Oktober, November, Dezember, also sagen wir mal 3,5 Monate zu dem Rennen jetzt in Dubai. Das heißt, du hast wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel Erholung gehabt nach Berlin, aber du hast natürlich gesagt, okay, ich bin ganz knapp mit den Problemen, die du in Berlin hattest, an der Quali vorbeigeschrammt. Ich gebe mir das jetzt nochmal und bemerkenswert ist ja dann das Mindset zu sagen, Ich vertraue auf das, was ich trainiert habe. Ich bin fit. Ich gehe nach Dubai. Ich weiß, es gibt keine Pacemaker, aber ich laufe einfach mal in der Spitzengruppe an. Und wir wissen, wenn man Dubai öfters beobachtet, das ist ja immer sehr, sehr stark besetzt. Auch ganz viele äthiopische Topläufer immer dabei. Und du gehst auch ganz bewusst einfach mal vorne mit. Und das kann ja hinten raus durchaus auch mal übel enden. Man muss es erst mal schaffen, so wie du, dann noch ein Rennen so durchzustehen hinten raus. Weil Marathon, ich sag mal so, gibt Leute, die haben damit schon Erfahrung gemacht, kann das auch ganz schnell ganz anders enden. Das ist bemerkenswert. Und wie kommst du dazu? Woher ziehst du dein Selbstvertrauen? Ist das aus dem Training oder weißt du einfach, du hast jetzt im Vorfeld oder in der Zwischenzeit so krasse Programme trainiert, die du davor noch nie machen konntest? Was sagt dein Trainer dazu?
Trainer hat ja, also wir tauschen immer jeden Tag nach der Einheit, telefonierten wir oft. Und das zweite Mal habe ich auch nochmal super trainiert, auch in Berlin auch habe ich auch super trainiert. Dann habe ich, mein Trainer hat ja gesagt, lieber ein bisschen langsamer, hinten raus schneller. Und von daher, klar, Marc Milde hat ja auch super organisiert und das hat ja dann für uns dann auch auf die olympische Norm dann einfach mal gegangen von 64 und dann wir waren noch mal einen Tick schneller, so 15 Sekunden, 63, 45 waren wir durch, aber das war nicht super schnell wie in Dubai. Also in Dubai haben wir auch versprochen, der Veranstalter, und dass er dann 5 Europäer nochmal angemeldet haben, und wo wir da waren, war auch kein Europäer. Also klar, waren Melat und nochmal Miram Datke nur, und sonst gab es ja keine Europäer da. Also ich habe ja gefragt, ob wir denn Europäer nochmal haben, also mit mir dann zu laufen für die Olympianorm. Und dann hat er gesagt, da gibt's ja 5 Europäer, die Organisation ist ja aus Irland. Und hat er gesagt, okay, dann kommt ihr und so weiter. Ich kam da nur aus Äthiopien, und sonst gab's ja auch nochmal 3 oder 4 die Pacemaker und nochmal 2 einen aus Kenia und nochmal aus Schweden gab's ja auch nochmal, der auch mal, so wie ich, aus Eritrea stammt. Der für Schweden läuft, zusammen mit Sagai, ist ja auch nochmal da. Der war auch nochmal da. Aber der hat ja auch gesagt, nee, ich gehe noch erste Gruppe, und dann war er dann auch nach 13, 12 Kilometern dann irgendwie dann zurückgehalten oder konnte nicht mitgehen. Dann habe ich mal gesagt, okay, also die erste 5 war super, Pace, also so 14, 55, aber ich hatte gedacht, okay, wenn das so geht, dann passt auch für mich, brauche ich keine zweite Gruppe, wenn das, also dann war dann auch nochmal zu schnell, und dann irgendwann das zu schnell, dann bei Halbmarathon war super schnell, und ich habe dann gesagt, okay, das wird mal nochmal härter und einfach nur kämpfen. Klar, ist das, Dubai ist ganz flach, da gibt's ja keine Höhen und so weiter oder keine Kurven, also läuft man ganz geradeaus und dann nochmal eine große Kreisel und dann wieder zurück und dann wieder hin und wieder hin, das ist nur 8 Kilometer one way und dann nochmal 8 Kilometer, das war echt super. Also
super, aber warte mal, ich stelle mir das wahnsinnig hart vor, wenn du so lange geradeaus sehen kannst, das muss ja vom Kopf her, macht doch das was mit einem, oder? Also wenn es einem gut geht, nicht, aber wenn es einem schlechter geht.
Ich hatte nicht viel gesehen, weil ich hinter der Gruppe war.
Ah, okay. Ja.
Die Jungs sind dann vor mir und dann habe ich nicht viel gesehen, aber das war, vor allem ist das, vom Kopf ist auch am Ende, ich bin dann bei 34,3 oder so, die Jungs haben so Intervalle gemacht, ganz schnell gemacht, und dann habe ich gesagt, okay, halte ich mal nochmal zurück. Ich habe nochmal 7 Kilometer oder mehr als 7 Kilometer zu laufen, und am Ende dann bin ich auch nochmal die letzte 3 Kilometer, also die von 35, 60 bis 38 ganz locker gelaufen, also mit einem so 305, 306, und dann war dann die Jungs dann ein bisschen schneller gegangen, und wir waren auch mal zu langsam und kam dann nochmal eine von hinten und dann ging auch nochmal ein bisschen Tick schneller, habe ich hinter ihm bei 39 Kilometer habe ich gesagt, okay, der Junge wurde auch noch mal ein bisschen langsamer, 3,20, und dann habe ich gesagt, okay, der war dann noch mal am Ende halbe Minute, letzte 3 Kilometer war er noch mal, der war knapp unter 2,07, habe ich einfach mal gedruckt und letzte 3 Kilometer bin ich dann nochmal alles gegeben, weil das macht ja auch mal letzte Kilometer nochmal mehr Motivation und dass man dann auch mal glaubt bei physisch, meine Uhr steht mal 1:59:30 und dann nochmal dann 7 Minuten, wenn ich laufe, bin ich trotzdem unter 2:07 und von daher hat also gut funktioniert und mein Trainer war nochmal die erste 5 war okay und dann das zweite 5 war ein bisschen nochmal sehr schockiert, weil das zu schnell wird und das ist zu schnell und so weiter und klar, man muss ja auch nochmal ab und zu, sage ich mal so, habe ich einfach mal Risiko genommen, weil das geht ja auch noch in den Olympiaplatz und bei Henrik haben wir auch gesehen in Heusden, war auch super schnell, das war auch fast, wenn man eine 2:27:20 oder so hat, das war dann nochmal dann knapp, also das ist, was man in Deutschland so in einem Marathon, was wir dann haben, unter 2:09 laufen, die bestimmt, wir haben ja 8, 7 Jungs noch.
Ja, ist ja der Punkt, ja. Nochmal kurz zu deiner Situation in Berlin, weil du hast es eben angesprochen mit den Flaschen. Vielleicht hat das der ein oder andere nicht mehr so auf dem Schirm. Von außen betrachtet haben wir das fast so ein bisschen lustig empfunden, ja, aber für dich ist das natürlich gar nicht lustig, ja. Es war ja ein anderer Läufer, der deinen Namen halt da, auch hatte, der hieß auch Samuel, ne?
So, genau.
Ja, ja, und das stand halt auch auf der Flasche drauf, richtig? Und dann genau. hat der vor dir die Flaschen vom Tisch runtergeholt, ne? Aber du hast ihn später noch überholt und hast noch mit ihm geredet, wenn ich es richtig weiß, ne?
Genau, also der kommt ja auch aus RTR, der lebt ja auch in Schweden.
Ja.
Und der hat ja dann, also der heißt ja auch Samuel, also ich hatte so also der gab's mal bei 5 hat er mir mal gegeben, jemand meine Flasche, okay. Und dann bei 10 nicht und bei 12,5 auch nicht und so weiter und habe ich schon bei 22 Kilometer oder so, mein Trainer war nochmal auf der Strecke und dann ich habe sie eben dann angeschreit, weil das nicht meine Flasche nehmen können, weil bis jetzt nichts genommen habe und so weiter. Dann habe ich nochmal Wasser genommen, ganz normal, und bin ich dann bis 30 Kilometer nichts genommen und bei 30 dann einer aus Kenia, der Pacemaker, hat er getrunken und dann hat er mir dann weitergegeben und bei 30 Kilometer genau da habe ich auch dann anderen Samuel erwischt, weil meine Flasche war nochmal mit so gelbem Band und ich hatte auch nochmal Jill da drumherum und hat er getrunken und dann geworfen, der war, keine Ahnung, 2 Meter oder so vor mir und dann habe ich dann eben dann ganz klar, ist das man will ja auch nochmal seine Ziele erreichen und dann am Ende dann so Pech zu haben, war ich sauer, habe ich ganz klar auf die gleiche Sprache beleidigt. Und aber
das ist, glaube ich, auch völlig in Ordnung, dass man da mal klar sagt, was Tango ist, ja.
Ja, und dann, wir sind dann am Ende dann hat er mich dann, warum dann hast du mich beleidigt? Ich wusste das nicht und so weiter, bla bla. Aber da steht ja mein Name und gibt's auch noch Name und dann hätte, klar, kannst du auch nochmal einmal oder vielleicht zweimal irgendwie vertauschen oder so. Aber von 10 bis 30 Kilometer jede, in Berlin gab's ja auch so 12,5 oder so oder bei 17,5 und dann kannst du nicht alles nehmen. Also das war ein bisschen sehr ärgerlich und also man weiß mal nicht, wenn ich dann auch nochmal mein Getränke genommen hätte, hätte ich auch 2:07 gelaufen oder vielleicht wäre auch 2:08 nur gewesen, aber das ist die Entscheidung.
Die nicht von der Verpflegung abhängt, sondern von Tagesform dann.
Von Tagesform und von daher ist immer ärgerlich. Klar, in Dubai habe ich mal meine Getränke, ist ein bisschen wärmer als in Berlin oder überall in dem Wettkampf, aber ich habe das fast 3-4 Minuten hatte ich mal immer in der Hand die Flasche, meine Getränkeflasche von Morten und das ist jede 20 oder 30 Sekunden habe ich immer, jede Minute habe ich so 3-4 Minuten hatte ich immer in der Hand und ja, habe ich immer getrunken, das schwitzt man auch mal mehr, da hatte mir auch 17, 18 Grad am Start und das war dann dass man dann die erste fünf, wenn man viel schwitzt, und dann, dass man dann nochmal dann über den Getränke nochmal dann
nachlädt, ne? Ja. Ja, das ist ja, auf der einen Seite denke ich jetzt fast sogar, wenn du da knapp unter der Olympialorm gelaufen wärst in Berlin, ne? Dann hätte es natürlich sein können, dass es jetzt nicht gereicht hätte. Ja? Jetzt, so hattest du jetzt ja die Not, sage ich mal. Du musstest ja jetzt nochmal laufen, ja, und hast es jetzt in Dubai exzellent gelöst, ja, mit einer sehr, sehr guten Zeit. Wenn du jetzt die Zeit von Hendrik siehst aus Houston, ja, es hätte ja sein können, dass du langsamer bist als das, was Hendrik jetzt gelaufen ist. Dann bist du wieder in einer schwierigen Situation, weil jetzt ist halt schon Januar und die Zeit rennt einem ja dann irgendwann davon. Ne? Also vielleicht war es ein glücklicher Umstand, der erst aussah wie wahnsinnig Pech gehabt, aber du hast es jetzt halt super nutzen können, um da in Dubai wirklich eine absolute Weltklassezeit zu laufen.
Ne? Manchmal weiß man nicht, ob das Schicksal, wie das Schicksal das alles so regelt und was, ob das, was vermeintlich schlecht ist, vielleicht doch ganz gut ist, weil genau, wie Ralf sagt, wenn du jetzt in Berlin mit allen Flaschen vielleicht auch schon unter 208 geblieben wärst, 207,50 ja, oder 45 oder was auch immer, dann hätte man wahrscheinlich gesagt, Hammer, 207, Riesenbestzeit, das wird auf jeden Fall reichen für den Olympiastartplatz. Und wahrscheinlich hätte man dann auch gesagt, könnte ich mir vorstellen, korrigiere mich im Anschluss gerne, ob das mit Dubai immer schon der Plan war mit deinem Coach, aber wahrscheinlich hätte man gesagt, 207, das reicht für die Olympia-Quali. Ich ruhe mich jetzt erstmal aus, mache vielleicht ein paar kürzere Rennen erstmal im Frühjahr wieder, um ein bisschen vielleicht auch Unterdistanzen zu laufen. Und das wird schon reichen, 31.1. ist der Quali-Zeitraum ja sowieso zu. Und diejenigen, die es jetzt noch in Houston probieren, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren oder sowas. Und dann wäre jetzt Hendrik vielleicht dann doch die 2:27 gelaufen. Jetzt hätte man natürlich nicht mehr reagieren können. Und so gesehen, war das für dich am Ende des Tages sogar ganz gut. Noch dazu mit dem Rennen. Du bist natürlich auch schon viele große Rennen gelaufen, auf kürzeren Distanzen, aber natürlich auch schon große Marathons gelaufen. Es ist bestimmt auch vom Kopf nochmal was anderes. Ob man in Berlin, toll, ist ein großartiges Rennen, noch zu Hause als Deutscher hat man auch sicher sehr viel Unterstützung an der Strecke, aber da warst du, glaube ich, in der zweiten oder dritten Gruppe. Wenn du in Dubai die ganze Zeit bis kurz vor Schluss in der Spitzengruppe mit dabei bist, ist ja bestimmt auch extrem motivierend, wenn du merkst, du kannst mit diesen Leuten da mithalten, das ist ja Weltklasse, und bist ja dann auch wirklich einen überragenden Lauf, ein überragendes Rennen gelaufen, zweitschnellste jemals gelaufene Zeit eines Deutschen. Ich weiß nicht, manchmal weiß man nicht, ob Schicksal dann für später doch was Gutes ist. Was wäre denn euer Plan gewesen, wenn du in Berlin schon so gelaufen wärst, wie ihr es euch gewünscht hättet? Hättet ihr wahrscheinlich im Frühjahr kürzere Sachen erstmal gemacht, oder?
Ja, also Dubai, also zu Dubai gegangen sind, also das war ja ein bisschen irgendwo Mitte Oktober oder so haben wir entschieden. Und Dubai kann man ja auch vor zwei Wochen nochmal melden und so weiter. Die sagen ja nochmal ganz normal, da sind die nicht wie Berlin oder so weiter. Und weil die wollen ja auch nochmal mehr Starter haben. Also da kommen ja nur weniger Athleten. 25 waren wir so Männer und Frauen auch, so 22 oder so. Aber meine erste dann nach Berlin haben wir gesagt, okay, wir wollen nochmal in Valencia nochmal probieren. Okay. Und Valencia war ist auch nochmal ein bisschen eng. Habe ich auch mal 17 Tage einfach Pause gemacht, also ganz locker, ab und zu trainiert, ab und zu nicht. Dann haben wir die Rückmeldung von Valencia, haben die gesagt, okay, wir haben jetzt keinen Platz mehr und. Und dann, okay, dann habe ich ja nochmal 4 Wochen zu trainieren. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir Dubai. Und Dubai habe ich dann auch noch 10 Wochen nur voll trainiert. Das war dann Dubai zu entscheiden. Also wenn ich die Norm gelaufen wäre, die Olympianorm in Berlin, das kam dann nie in Frage. Das Gute ist, dass ich ein bisschen langsamer gelaufen bin, dass ich 18 Sekunden verpasst habe. Das hat ja mein Manager oder mein Trainer haben die nichts geäußert, weil das abhängig dann einfach nur also wahrscheinlich wollen auch nochmal die Norm haben. Also ich hätte auf jeden Fall auch mal irgendwo im Flur mal auch gelaufen, keine Ahnung, Sevilla oder irgendwo im März, Barcelona oder wie immer. Aber das war die Olympianorm. Wenn ich geschafft hätte, hätte ich eigentlich keine Plan gehabt. Also wie war immer, also mein Trainer sagt ja immer, eine nach den anderen. Mhm. Und
das ist erstmal eine gute Nummer, ne? Nicht schon olympische Spiele planen, wenn du noch nicht die Norm hast, ja. Den dritten, vierten Marathon planen, wenn du gar nicht weißt, was beim ersten rausgekommen ist. Es ist halt beim Marathon sicher auch anders, als wenn du jetzt noch in der Bahnkarriere bist, ne? Weil in der Bahnkarriere sind die Sachen ja doch ein bisschen vorhersehbarer, ne? Und du bist natürlich auch nach einem Bahnlauf 10.000 nicht so zerstört. Ja, du musst halt ja nicht dann irgendwie 10 Tage erstmal rausgehen, ja, sondern das ist natürlich eine ganz andere Nummer, ja. Ja. Wann hast du denn überhaupt, weil du bist ja bei den Europameisterschaften in München schon eine sehr, sehr gute 10 gelaufen, ja, warst da ja wirklich auch in der europäischen Spitze drin. Wann hast du denn die Entscheidung für dich getroffen zu sagen, nee, ich möchte aber jetzt Marathonläufer sein?
Also ich hatte keine so hinten raus, fehlt bei mir immer, ich kann aber gleiche Zeit, also ganz gleiche, nur gleiche Einheit gehen. Und nach München war die Entscheidung, dass ich den Marathon laufe, einfach mal im Frühjahr mal, habe ich gesagt, 23 im Frühjahr will ich mal auch nochmal Marathon laufen. Ich hatte bis November habe ich nicht entschieden, wo ich dann laufe, und dann haben die gesagt, okay, Sevilla ist ja nochmal ganz weniger und sehr viele Europäer, sehr weniger dann, also Top-Athleten-Starter. Und mein erster Marathon dann im November habe ich mal sehr viele Kilometer gemacht. Ich hatte noch nie vorher 30 Kilometer schnell gemacht, also nur locker.
Ist ja auch Quatsch, so lange schnell zu laufen, ist ja auch wirklich Quatsch.
Ist Quatsch nicht, aber so, ich hatte mal so 30 Kilometer noch nie gemacht in der Höhe. Und habe ich dann einfach mal Trainingslager gegangen nach Äthiopien, und dann habe ich 30 Kilometer und dann hatte ich immer Bauchweh und.
Okay.
Und konnte ich nicht mehr klarkommen, und dann nochmal zweite Mal war ich auch nochmal da, und dann bin 30 Kilometer, haben wir immer 3:20 oder so gefinisht, und komme ich auch nicht klar. Und am Ende Sevilla war dann auch nochmal, ich habe ja gesagt, okay, gehe ich mal einfach mal unter 2:08 zu laufen. Wir sind jetzt, ich bin eine zweite Gruppe mit 1:31 knapp 30 Kilometer durch. Und wo die bei mir waren, dann haben die ganze durchgehalten, genau 2:47 gelaufen. Und ich bin dann am Ende dann letzte 4 Kilometer oder so, bin ich bei 4 Schnitt gelandet.
Ja,
und
okay.
Das habe ich dann sehr viel verloren. Und dann habe ich gedacht, okay, dann machen wir mal auch. Jetzt mache ich dann ein bisschen nochmal ich habe auch nicht richtig Pause gemacht, sondern bin ich auch nochmal, das war Mitte Februar, und dann bin ich dann am Anfang April den Halbmarathon in Berlin gelaufen.
Bist du Bestzeit gelaufen, ne?
Und genau, mit 1:60:44 gelaufen, und dann haben wir gesagt, okay, Berlin machen wir auch nochmal, wir fokussieren mal einfach mal auf Berlin. Und dann war ich dann nach April ein bisschen nochmal in den Skibein ein bisschen nochmal, sehr viel alternativ gemacht. Das hatte ich nochmal 4 Monate, das hat so 3-4 Wochen gedauert, und dann war dann auch alles in Ordnung. Und dann war ich in St. Moritz, habe ich ganz gut trainiert, 6 Wochen, und dann nochmal 6 Wochen auch nach Äthiopien, und dann hat dann alles gut geklappt im Training, Einheiten, aber Berlin, nach Berlin hatte ich echt wirklich nie gedacht, was ich dann, wenn der Olympia Norm wäre, ich wollte auch noch so den Olympia-Quali zu schaffen, und von Hendrik war auch noch so, und Amanal hat sowieso gehabt, und das war dann das Ziel, und das hat ja auch nochmal die Kaderstatus auch nochmal geklappt.
Naja, das ist ja auch sehr wichtig, klar, für die Unterstützung.
Genau,
ja.
Genau, und dann von daher, ich hätte dann echt wirklich gesagt, wir haben nicht ausgetauscht. Also in Dubai war das, die Entscheidung war, wenn das bis irgendwo ab 5:30 oder so irgendwo dann kam der auch bei Marathon so viele Sachen, und wenn das nicht mehr geht, und dann, also mein Trainer war auch nochmal da, Der war ganz hinter mir mit dem Fahrrad und er hat ja gesagt, wenn du das nicht hinbekommst, und dann hätten wir da auch rausgeholt und dann hätten wir auch mal in Sevilla nochmal probieren können.
Ja, und okay, so okay. Und sag mir also nochmal, weil du sagtest, am Anfang hättest du bei den langen Läufen Magenprobleme gehabt. Wie bist du das losgeworden? Weil das ist ja erstmal eine schlechte Erfahrung, wenn man beginnt, lang zu laufen und dann Probleme mit dem Magen hat. Ja, wie bist du das losgeworden? Weil zum Beispiel Mela Kejeta quält sich ja doch in ihrer ganzen Karriere in den letzten Jahren immer mit diesen Magenproblemen rum, ne?
Ja, also ich muss immer, wenn wir 30 Kilometer machen, also 15 Kilometer gehe ich mal, und dann muss ich immer auf Toilette oder so. Und dann, wenn ich ende, ab und zu, dann gehe ich auch nicht auf Toilette, sondern ich behalte, also mit Schmerzen laufe ich immer, und dann, wenn wir fertig sind, muss ich nur mal sehr schnell auf Toilette. Und das war dann für mich dann sehr schwierig, und da am Anfang, also weil das die lange Sachen noch nie gemacht habe, so schnell Sachen, also wir sind ja immer ab und zu 38 Kilometer gelaufen, und da muss ich immer nur auf Toilette zu gehen. Das war dann mit Magen Schmerzen und so weiter, und dann habe ich immer durchgehalten ab und zu. Wenn es nicht geht, dann gehe ich auch nochmal auf Toilette, aber mit der Zeit ging nochmal dann besser, und dann habe ich gesagt, okay, mache ich auch nochmal ein bisschen ganz anders, und also jemand hat ja gesagt, nee, du musst ja nicht auf der Toilette, musst ja durchhalten, und wo ich durchgehalten habe, dann war dann ein bisschen schwierig, also wenn ich jetzt so lange Sachen gemacht habe, ab und zu 35 Kilometer, aber das war 3,20, also bei 3,24, und in den letzten 10 machen wir auch 3,12, und dann, das war dann für mich dann ein bisschen schwierig. Danach, ich kann das Langlauf machen, aber danach, zwei Tage später dann auf der Bahn, bin ich dann fertig. Und danach, mit der Zeit, werden auch die Höhe ist auch nochmal dann ganz anders, wenn man hier trainiert oder da trainiert, und wenn wir 3000 machen, und dann war ja dann, ich gehe immer die 1000 Meter oder 1500, und 1500 mache ich auch immer alleine, und muss ich nur auf Toilette. Am Anfang war das die, vor Sevilla war immer so, und nach Berlin habe ich dann einfach mal gecampt, und danach kam dann nie wieder. Also vor Berlin ist dann noch nie so auf Toilette gekommen.
Machst du die langen Läufe, machst du aber mit Verpflegung, ne? Also trinkst dann schon unterwegs, ne?
Genau.
Ja. Also ja. Mit Kohlenhydraten, ne? Also nicht nur Wasser, ne?
Nee, also ich trinke meistens Morten.
Okay.
Also die behalten, also ich komme mit Morten ganz klar und ganz gut, und
ja. Gut, das ist ja sehr verbreitet in der Szene inzwischen, ne? Also eigentlich genau. Auch, dass man nicht so Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt kriegt.
Genau,
ja,
genau.
Das ist ja so ein Punkt da.
Ja.
Ja, aber es ist spannend, ja, weil das sind ja auch so Dinge, die viele Leute auch aus unserer Community, die hier zuhören, beschäftigt, ja, und die dann auch solche Probleme haben, und zu hören, dass du halt als Top-Athlet auch diese Probleme hast und dich da langsam erst reinfinden musst in ja wirklich eine ganz andere Belastung als die du vorher als Bahnläufer gemacht hast, ist schon spannend, ja, weil eben dieses Marathontraining schon einfach eine andere Herangehensweise von der Länge der Trainingskilometer eben auch ist, ne?
Ja. Also ich war auch 2020, wo wir sind ja sehr viele Deutsche in Barcelona über Halbmarathon gestartet damals. Ja. Armin Alba bei 62 10 oder 62 tief irgendwie gelaufen. Ich bin dann 62 30 oder so, die Norm war so 63, unter 63. Das war auch letzte Qualifikation wahrscheinlich, und dass wir dann alle da gelaufen sind oder schnelle Strecke, weiß es nicht mehr, für Paris Europameisterschaft. Und meine erste oder meine zweite Halbmarathon gelaufen, aber das war so schnell, und dann am Ende war ich dann ganz also da bin ich direkt auf Toilette und konnte ich nicht mehr aushalten, also weil das überlastet ist irgendwie meinen Körper. Noch nie sowas gemacht habe, das von daher ist dann manchmal ist dann wenn man mit der Zeit ist, wenn man den Körper nochmal also mein Körper ist dann am Anfang war sehr schwierig alles mit allem, und ich war auch nochmal sehr viel Verletzung vor allem mit Achillessehne und so weiter. Mhm. Und danach ging auch nochmal, also seit 2 Jahren war noch nie die Achillessehne passiert.
Ja. Mhm. Hattest du eigentlich, Philipp, mal Probleme mit Magen-Darm beim Laufen oder bei langen Geschichten?
Insgesamt relativ selten, Gott sei Dank, aber bei mir war es ähnlich, also ich habe mich da schon ein bisschen wiedergefunden, was Samu gerade erzählt hat. Bei mir war es vor allem dieses längere, intensivere Laufen, was ich früher ganz offensichtlich einfach nicht gewohnt war, weil solange man auf der Bahn ist, also man macht natürlich gerade in der Wintervorbereitung oder in der Cross-Saison natürlich auch Longruns, ist logisch, aber meistens sind das ja dann in einem relativ gemäßigten, Rahmen, also für uns damals gemäßigten Rahmen, aber die machst du 3,40, 3,30, halt so ein normaler Longrun, 25 Kilometer, vielleicht mal 30. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man da auch irgendwie Marathon-Tempo-Anteile macht. Samu hat es ja schon geschildert, 3,20er Schnitt, das muss man erstmal sich vor Augen führen. Also da gibt es ja bestimmte Tage, da macht man das gleichmäßig. Das ist dann für die Jungs, je nachdem, auf welche Höhe man das macht, noch wahrscheinlich ganz gemäßigt, aber man kommt auch auf einen 3,20er Schnitt, indem man das ein bisschen anders läuft, indem man natürlich da Tempowechsel und sowas einbaut. Das ist dann schon recht eklig und das war bei mir auch so eine Phase, wenn man das angefangen hatte, nicht nur lange zu laufen, sondern auf einem hohen Intensitätsgrad, war das schon am Anfang belastend, vor allem wenn man dann auch noch sich verpflegen musste. Also ich habe dann auch oft Morten-Produkte genommen in der Vergangenheit. Die sind an sich schon natürlich hervorragend geeignet, dass der Körper das gut aufnimmt. Trotzdem ist es ja so, je nach Verpflegungsstrategie, manche nehmen Gels, manche setzen auf die Pulver in der Flüssigkeit. Und ich bin großer Läufer gewesen oder als Mensch jetzt eher Durchschnitt, aber als Läufer fand ich schon einigermaßen groß mit 1,89. Das heißt, du verlierst natürlich auch viel mehr Flüssigkeit beim Laufen und musst auch dementsprechend mehr Flüssigkeit zuführen. Und bei 200 Milliliter bis 250 Milliliter alle 5 Kilometer, das ist ja schon auch ein bisschen einfach Volumen, was du dir immer im Bauch reintrinken musst, während man ja fast 19, Samu eher 20 km/h rennt. Und das ist einfach auch Stress für den Magen-Darm-Trakt und es ist eine Gewöhnung. Also bei mir war es eine Gewöhnung, irgendwann geht das dann schon, aber ich erinnere mich auch dran, wenn man gerade das erste Mal wieder vielleicht nach einer Regenerationsphase solche Läufe wieder gemacht hat, war das durchaus auch, konnte das auf jeden Fall vorkommen. Spannend ist, und das müssen wir auf jeden Fall noch ansprechen, ist natürlich Samuels Trainingssituation, weil du trainierst natürlich in der Vulkaneifel, aber du trainierst natürlich auch ganz viel dort, wo es sehr viele, sehr starke Läufer gibt, nämlich in Äthiopien, wenn ich richtig informiert bin. Und nimm uns mal ein bisschen mit, Samu, wie läuft das ab? Wie kam es dazu, dass du nach Äthiopien kommst sozusagen, oder also, dass du dort eine Trainingsgruppe hast, Anschluss hast. Hast du da immer Kontakte halten können? Da kann man ja auch nicht einfach sagen, hey, ich fliege jetzt nach Addis, ich trainiere da mit, oder? Also man muss ja da irgendwie auch eingeladen werden wahrscheinlich.
Also ich war mal oft mal, viermal mal im, war ich mal in Kenia, also das kam dann auch nochmal da dazu, weil also mit dem Äthiopien ist, wir haben ja so ganz gleiche Kultur und gleiche Essen, gleiche alles dann. Wir sind ja fast ein Land und ich komme ja aus Eritrea. Aber in Kenia war ich nochmal viermal und dreimal war ich mal krank und einmal lag ich da nur im Bett, eine Woche konnte ich nicht mehr.
Nervig, ja.
Genau, mit Fieber, mit allem und so in der Corona-Zeit 2022 und dann habe ich nur eine Woche lag da, war ich auch nicht im Krankenhaus oder so, dann kam ich nochmal zurück nach Deutschland und dann habe ich dann hier Untersuchungen gemacht. Davor war ich mal auch nochmal in Kenia, ich hatte nichts im Körper gemerkt oder so und dann kam ich nach Deutschland, dann hatte ich nochmal, also kam ich dann genau nach Deutschland und dann nach 3 Tagen hatte ich nochmal irgendwo Bakterien im Bauch und dann hätte ich nur Fieber und alles Möglichkeit und dann habe ich dann lag ich dann 2 Wochen lang im Krankenhaus in Bonn und dann habe ich dann noch mal dann zum 4. Mal dann noch mal nach Kenia. Am 1. Mal ging eigentlich ganz gut und zum 4. Mal war ich auch noch mal krank und dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich meinen Flug war irgendwann nach 10 Tagen oder so zu fliegen, war ich dann krank, konnte ich dann auch nicht mehr trainieren, dann habe ich gesagt, okay, ich konnte nicht mehr stornieren oder so, den anderen Flug habe ich neu gebucht und dann nochmal nach Hause geflogen. Und das war dann, dann habe ich gesagt, ich gehe nie wieder nach Kenia, weil das komme ich nicht klar. Ist eigentlich so Training, Gelände oder Food trainieren ist ja super in Kenia, in Äthiopien ist ein bisschen, weil das Addis Ababa ist genauso groß wie Berlin und die haben auch so genauso 4 bis 5 Millionen Einwohner. Und wir wollen auch nochmal dann ein bisschen außerhalb der Stadt, also genau der Stadt, aber dann am Ende der Stadt und kann man auch von da Kilometer zu Fuß gehen und dann kann man dann locker machen, ab und zu fahren wir auch nochmal bis 45 oder Stunde mit dem Auto zum Trainieren. Also dreimal die Woche fahren wir immer raus von zu Hause und das ist ein bisschen unterwegs als in Kenia. In Kenia, wenn er eine schnelle Einheit macht, ja auch nochmal dann in Moibun oder so, das ist auch nochmal, gibt's ja, ab und zu gibt's ja auch nochmal sehr viel Stau in Äthiopien, ist ein bisschen dann, wenn man müde ist und dann, man fährt mir auch nicht, also gibt's ja so Taxifahrer, aber dass man dann im Auto sitzt, das spürt man auch, dass man ein bisschen müde ist. Und nach Äthiopien zu gehen, war ich mal zum ersten Mal da und habe ich dann einfach alleine trainiert und dann dann war ich dann zum zweiten Mal und dann habe ich mal aus Eritrea, der trainiert auch in Äthiopien, habe ich dann kennengelernt und dann hat er gesagt, ja, ich frage mal die Gruppe, ob du das darfst und so weiter und bin ich dann dazu dann gegangen und ja, du kannst ja mit uns trainieren und so weiter. Und am Anfang war ein bisschen dann schwierig, weil die dann, ich habe das immer mit meinem Trainer, also Yannick Dupisch, habe ich mal immer getauscht, was sie trainieren für morgen quasi, wenn die 20 Kilometer nur TDL machen. Und dann habe ich dann gesagt, okay, die machen wahrscheinlich, also die sagen nicht die Zeit, sondern 3:00. Und dann kannst du ja versuchen, dann einfach ein bisschen dann in eine zweite Gruppe, wenn da gibt's oder kann man auch 3:05 oder 3:10 laufen und so weiter. Am Anfang war ein bisschen dann schwierig dann ranzukommen und die Äthiopien sind auch nicht die sind nicht so freundlich wie in Kenia Menschen oder so, sondern wenn du da hinkommst und dann sind die immer zurückhaltend, ne? In Kenia sind immer willkommen und wenn du egal welche Gruppe dann einschließt, da ist dann die Gruppe zu anstellen ist ein bisschen schwierig und von daher dann war ich dann vor Sevilla noch einmal, zweimal und dann nochmal vor Berlin. Also ich war viermal da und dann jetzt sind die gute Freunde, manche Leute dann geworden und von daher sind die alle dann, also die sagen alle willkommen und so weiter, wo ich dann 206 gelaufen bin. Und haben die auch alle gefreut und alle SMS geschrieben oder manche sind angerufen und das ist auch toll, wenn man dann auch nochmal dann dahin geht. Und wo ich nach Äthiopien dann entschieden habe, ist einfach, dass die Kultur, das Essen das gleiche ist und vor allem dann ein bisschen dann Müdigkeit, aber habe ich gesagt, okay, mache ich dann nur in Äthiopien. Also da bin ich auch noch nie krank geworden, außer Erkältung. Also das habe ich gesagt, okay, dann gehe ich mal nochmal nach Äthiopien.
Ja, ist ja spannend, dass du so schlechte Erfahrungen gemacht hast. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen Pech einfach, ne? Wenn man ein Virus kriegt und sich ein Bakterium einfängt und so. Aber ich kann das gut verstehen, dass man dann irgendwann sagt, ey, nee, das ist hier nichts zwischen Kenia und mir, ja, das mache ich jetzt nicht nochmal, ja, wenn man so schlechte Erfahrungen gemacht hat. Du hast ja sowieso einen sehr spannenden Lebensweg hinter dir. Du musst unserer Community ja nochmal erzählen, wie du überhaupt zum Laufen gekommen bist, weil als du nach Deutschland gekommen bist, warst du kein Läufer, sondern du bist dazu erst aber du kannst es selber erzählen, es ist so, wie wir uns das eigentlich vorstellen würden, wie noch viel mehr Kinder und Jugendliche zum Läufer oder zur Läuferin werden. Aber bei dir hat es funktioniert. Ja, erzähl mal, wie das war.
Ja, also ich kam vor 9,5 Jahren nach Deutschland. 2014 im September kam ich dann nach Deutschland. Und da kam ich dann über Köln, nach irgendwo Dortmund, nach Trier. Und dann kam ich dann irgendwie im November nach der Vulkaneifel, ganz kleiner Ort mit 600-700 Einwohner. Und dann habe ich dann so, also wir waren so Flüchtlinge von 6 Jungs aus Eritrea und nochmal 2 Jungs nochmal aus Somalien in einem großes Haus, und wir hatten nochmal eigene oder zu zweit im Zimmer und so weiter. Und dann war ich dann der Jüngste als die anderen, und dann hatte ich dann die von wir haben hier in der Vulkaneifel auch so Internat, dass ich dann auch mal zur Schule dann versuchen, ein bisschen dann was zu lernen. Und jemand hat ja unser, wir können kein Deutsch, und wir bekommen ab und zu, so wie immer in Deutschland bekommt, wenn man einen Briefkasten aufmacht und dann kommt dann irgendwo sehr viele Briefe, okay, und hat die nochmal, eine Frau hat die immer Übersetzung und so weiter.
Okay.
Sie hat die mich dann unterstützt, so im Internat zu gehen, also intensiv Deutsch zu lernen, vor allem so 20 Stunden die Woche, und nochmal hatten wir auch noch ein bisschen Mathe und Sport und so weiter. Und damals, wo ich dann zur Schule gegangen bin, war ich immer am Wochenende auch bei so großen Familien, bin ich ja, ich bin ja 6 Jahre da gewohnt, und ich bin ja seit 2,5 Jahren dann ausgezogen. Ich habe noch eine eigene Wohnung. Und dann haben die gesagt, also wo ich dann im Internat war, ich hatte dann Deutsch und so weiter, und ja, mit Deutsch war auch nochmal ein bisschen schwierig und so weiter. Und habe ich gesagt, okay, lieber mache ich nochmal Ausbildung. Und habe ich dann als irgendwo Praktikum gemacht, als Bäcker. Im April war das so, da hatten wir so Ferien gehabt. Und danach Sportlehrer. Wir haben ja auch nochmal so Kuppertest am Ende des Schuljahres gemacht. Okay. Und dann der
An
Sportlehrer sagt
Schule
er mir,
macht man sonst noch den Cooper-Test? Jetzt möchte ich mal wissen, wie viel Sportlehrer überhaupt noch wissen, was der Cooper-Test überhaupt ist. Ja,
ja, aber jetzt mittlerweile ist ein bisschen, habe ich mal gehört, dass das nicht viel gibt. Aber
nee, genau, das gibt's nicht viel.
Genau, damals gab es ja so Cooper-Test, 12 Minuten zu laufen. Auch genau. Dann, das war auch keine Tarnbahn, sondern Aschenbahn.
Oh, okay. Ja, ja, das macht ja nichts.
Genau, nichts. In Neuburg war das, Neuburg heißt ja, also das bei Bitburg, so halbe Stunde entfernt, oder via Borei kam. Aber dann, das war dann, der Cooper-Test war, für mich war nochmal ganz neu und schlecht Deutsch, und dann sagt er mir, dann läufst du einfach bis, also läuft ihr bis ich sage Stopp. Und war ich dann nochmal, 2 oder 3 Jungs, wir sind ja 2 Runden oder so gelaufen, und dann bin ich ja nur alleine gelaufen, und dann fragt mich, wo wohnst du? Ich wohne in Stadt Kiel, und Stadt Kiel, dann guckt er dann irgendwo in Gogol und so weiter, dann wie weit dann bis Gerlostein oder Gerlostein, wo ich jetzt wohne, von Gerlosteiner Bohnen, also das ist dann nicht weit, 20 Kilometer entfernt, und dann guckt er im Internet, und damals war er dann, wo jetzt mein Trainer ist, Janik Dupisch, also sein Vater Klaus Dupisch, wäre dann irgendwo Vorsitzender oder irgendwo von LG Vulkaneifel damals. Und
das ist ja ein bekannter Laufclub, ja, schon sehr lange, ja, wo sehr viele Läufer zu Hause sind, ja, genau.
Genau, und dann ruft er, ich bin dann zum, also ich hatte die Telefonnummer der Sportlehrer aufgeschrieben, ich soll dann der Familie geben, und also wo mit der Familie gewohnt habe, dann hat der Mann dann, den kennt ihr auch, Janik Dupisch nur vom Lesen und so weiter, und dann ruft er an eine Telefonnummer, dann geht er seinen Vater nochmal dran, ja, so und so, hat also irgendwo erzählt, dass ich dann so gelaufen bin, Cooper-Test gemacht habe, ich soll dann mit dem Verein dann anmelden und so weiter. Und wir waren nochmal dann, da hat er gesagt, okay, du kommst dann mal Kindertraining, Janik Dupisch hat ja auch nochmal Kindertraining gemacht bei uns, dann waren wir bei ihm, und dann bin ich 4 Kilometer eingelaufen, und dann sagt mir dann, mach mal noch 1000 Meter auf der Bahn, wie du kannst. Und dann bin ich ja die erste, also ich wusste auch nicht, wie die eine Runde, wie viel Meter ist. Und von daher bin ich dann gelaufen, noch eine Runde und war es zu schnell. Und dann nochmal zweite Runde, dann ein bisschen abgebrochen und dann die letzten 200 Meter dann irgendwo ganz schlecht gelaufen, so 2:51 oder so gelaufen am Ende. Und der sagt dann, da bin ich dann immer mit ihm ne, so mal zum Training und so weiter. Und dann haben wir nochmal mit ihm dann im August zusammen 5 Kilometer Wettkampf gemacht bei uns hier in der Volkslauf. Und das war auch nochmal gezeigt. Dann habe ich dann immer mit ihm trainiert und dann hatten wir dann nochmal eine ältere Trainer und dann mit ihm haben wir alle zusammen trainiert und allgemeine, mein Trainer war auch nochmal bis 2020 nochmal aktiv und ist auch 30:01 gelaufen und von daher waren wir dann, haben wir immer zusammen trainiert und seit 2018 dann fest dann bis jetzt arbeiten wir zusammen und das Sport ist dann für mich, kam dann einfach vom Cooper-Test und einfach
ist,
nur so.
Ja, das ist schon krass. Cool. Das, ein Cooper-Test in einer Schule in Deutschland, das traut man sich fast gar nicht zu glauben, ja, dazu führt, dass du von einer 2:51 auf einem Schulsportplatz, ja, bis zum Weltklasse-Marathonläufer dich in einer sehr kurzen Zeit entwickelt hast. Das ist schon irgendwie auch eine extrem, extrem coole Geschichte. Philipp, stell dir vor, es würde jetzt sofort wieder an allen Schulen in Deutschland der Cooper-Test eingeführt. Ich möchte die Diskussion nicht hören. Da, ja. Die Kinder werden gequält.
Ich bin da jetzt noch nicht mehr ganz so nah dran, aber zu meiner Zeit war das auch noch üblich, dass man im Schulsport einen Cooper-Test
gemacht hat. Hast du einen Cooper-Test gemacht?
Ich habe einen Cooper-Test gemacht. Echt? Das war auch mit das einzige, wie soll ich sagen, die einzige sportliche Teildisziplin, wo man mal 15 Punkte easy abstauben konnte.
Da gab es keine Bälle.
Da gab es keine Turngeräte. Einfach im Kreis laufen, das ist das, was mir liegt. Also bei mir gab es das eben auch noch. Aber tatsächlich, das muss man jetzt ja mal so sagen, so wie wir die Story jetzt von Samuel ja hören, das hat auf jeden Fall Filmpotenzial, Leute. Falls da draußen Drehbuchautoren sind, ich finde, das ist eine coole Geschichte. Einerseits natürlich erstmal diese große, natürlich, also diese, also zu flüchten ist die eine Sache, das ist ja schon Abenteuer an sich wahrscheinlich, dann irgendwo in einem komplett neuen Kulturkreis ankommen, die Sprache lernen, integrieren, aber dann durch Zufall, obwohl man eigentlich überhaupt kein Läufer ist, was ja gerne nachgesagt wird, sobald man aus einem ostafrikanischen Land kommt, da denken ja die Leute, da läuft ja jetzt jeder, da durch Zufall was immer da, Rheinland-Pfalz ist das, glaube ich, oder? Dort in der...
Sag mal, was ist denn mit dir los? Natürlich ist es
Rheinland-Pfalz. Ja, da dann entdeckt zu werden, durch einen Schulsport-Test sozusagen, um dann auch noch, natürlich musst du auch die richtigen Leute natürlich dann haben, die dein Talent sehen in diesem Verein. Ist ja auch nicht so, dass in jedem Verein in Deutschland Trainer vor Ort sind, die, sagen wir mal, die Fähigkeit vielleicht auch haben, sowas dann aus einem rauszukitzeln. Dann natürlich noch jemanden, der selber zu der Zeit aktiv ist und mit dir gemeinsam bis zu einem gewissen Punkt zumindest versucht noch zu trainieren. Das ist schon großartig. Das finde ich ist eine wirklich sehr tolle Geschichte. Ich meine, ich kannte die natürlich in Teilen schon, weil wir ja auch schon zusammen bei Wettkämpfen waren. Ich meine, mich zu erinnern, das ist schon ein paar Jahre näher, 10.000 Meter Europacup in London, 2019 oder so, glaube ich. Ja. Da waren wir auf jeden Fall ja auch noch gemeinsam vor Ort. Das ist schon
eine. Nochmal für euch zu Hause. Ja, also Samu ist jetzt ja nicht in diesem Jahr irgendwo plötzlich Peng. Ja.
Nein.
2019 Europacup, ja, Europameisterschaft in München und so weiter. Also du hast ja dann einen sehr, sehr schnellen Weg gemacht. Ja. Was daran für mich auch noch richtig cool ist, also du hast das jetzt so im Nebensatz gesagt, es gab ja eine Familie, die sich um dich gekümmert hat und so weiter. Und die Leute sind ja immer noch an deiner Seite. Ja, das sind ja immer noch die Menschen, die dich letztlich da hingebracht haben, die immer noch an deiner Seite sind. Und jetzt, wo du eine eigene Wohnung hast, ein Weltklasseläufer bist, einen Sponsoringvertrag hast und so weiter, aber es ist immer noch diese kleine Gemeinde da um die Vulkaneifel rum. Wie ist das für dich mit den Leuten jetzt diese Reise ja auch, die wohl jetzt zu den Olympischen Spielen gehen wird, zu bestreiten?
Ja, also ich bin also mehr oder weniger so unterwegs, so Trainingslager oder Wettkämpfe und so weiter. Und wo ich dann nach Vulkaneifel zurückkam, kam ich dann irgendwo Donnerstag Nacht und also fast 1 Uhr und dann ging dann nach bei der Sparkasse Vulkaneifel, da haben die sehr große Empfang gemacht mit allen Mitarbeitern und ja, cool, die ja. Kreisefamilien und ging nochmal dann Freitag Nachmittag nochmal dann bei der Familie, das sind eine sehr große Familie, die haben so eigene Kinder, 4 Kinder und mit ihrer Tochter, sie hat auch nochmal eigene 4 Kinder, die wohnen, die haben so 3 Häuser und die wohnen in einem also nur eine Mittelstraße gibt es ja, darüber gibt es ja so viele große Familien mhm. und von daher am Freitag war ich auch mal bei denen und auch nochmal Empfang gemacht, sage ich mal so, mit so großer Freude und die sind auch ich gehe immer jeden Sonntag zum Mittagessen, zum Abendessen, das ist in der Kreisel ist sehr sehr happy und hier kennt mich auch alle, weil er Vulkaneifel ist nicht so groß wie irgendwo Berlin oder wie Köln oder wie immer. Hier kennt man sich alle und die freuen sich alle und ja, wir warten nochmal die Entscheidung bis 31.
Januar. Dann müsst ihr euch alle überlegen, wie ihr nach Paris kommt.
Genau. Ja?
Wobei beim Marathon, also ich habe jetzt hier schon auch am letzten Wochenende wieder sehr, sehr hitzige Diskussionen geführt. Weil die Tickets fürs Stadion sind ja extrem teuer, ja. Es ist halt wirklich absurd, ja. Auch übernachten ist unfassbar teuer in Paris. Das ist ja der Vorteil am Marathon, ja. Man kann ja an die Strecke gehen, ne? Also das ist ja auch, auch eine tolle Strecke. Und es ist ja von euch aus nicht so weit nach Paris tatsächlich, ne. Also man kann genau, so ganz gut hin.
4,5 Stunden, Kreise, Vulkaneifel, organisiert das, zwei Busse, voll und dass man dann von daher dann mal durchfährt, also dass man dann mittelnachts 12 Uhr losfährt und dass man dann 6 Uhr dann in Paris ist, also das ist bei uns, von hier ist nicht so weit und wir warten nochmal bis 31. Januar, bis sie den DLV dann unterzeichnen dann quasi.
Ja, das klingt jedenfalls alles ganz großartig, ja. Und es sind schon so kleine Märchen, die so ein Sport auch schreiben kann. Ne? Wie gesagt, wenn du in Berlin gelaufen wärst, Hendrik hätte jetzt die drittschnellste Zeit, dann hättest du da gestanden. Ja, so bist du jetzt Zweiter im Ranking und hast ja wirklich da auch eine grandiose Leistung abgeliefert. Und dann sind jetzt die Olympischen Spiele, ja. Was bedeutet das für dich, dann da starten zu können bei Olympischen Spielen mit dem deutschen Trikot?
Also ich bin mit dem deutschen Trikot seit 2018 unterwegs, bei der Kurs-Europameisterschaft oder Europacup und ich war noch nie bei der WM oder bei der Olympischen Spiele und also vor allem ist dann mit den 5 Ringen auf den deutschen Flaggen zu tragen, ist für mich ist dann ja, sehr, sehr großartig. Ich bin ja auch nochmal immer vom Herzen zu tragen und wo ich dann zum ersten Mal 2018 im Januar eingebürgert bin und dann laufe ich dann 2018 im Dezember bei den Europameisterschaft und Crosslauf, das war in Tilburg und das war auch für mich in einem Jahr, dass ich dann auch nochmal Zweiter geworden bei den U23 Kurs-Europameisterschaft, das war für mich war, das war dann riesig großartig, aber wenn ich jetzt sehe, dass ich bei den Olympischen Spielen zu starten, dass das alle 4 Jahren geht und dass man dann alle Sportler, was sie dann von da traumen und für mich ist dann einfach die Traum kam dann eigentlich von 2020, das wollte ich auch mal versuchen, mal bei in Tokio zu laufen und mit Krankheit und so weiter, wollte ich mal einfach nur versuchen, aber die Zeit war sehr schnell auf der Bahn und von keine Ahnung, halbes Jahr oder so Marathon zu trainieren ist ein bisschen hart, aber dann habe ich dann einfach auch nochmal, jetzt ist einfach mal die Zeit, was ich dann genieße und was ich dann für die Olympischen Spiele am Ende dann rauskommt, ist dann sehr schön und ich freue mich auch nochmal hier in der Vulkaneifel seit Karl Flächen gab's mal, der kam ja auch aus hier.
Ja, genau, der kommt von der Vulkaneifel, hast du recht.
Genau, ist, der ist aber für Also für Vulkaneifel war seit 1900, ich denke in München oder davor, 72 oder 76 war er bei den Olympischen Spielen.
Aber da seitdem war der Karl da nicht schon, den habe ich ja noch kennengelernt, weil der ist ja nachher in Leverkusen gewesen, ne? Genau.
Genau,
ja.
Also der ist ja auch für Leverkusen gelaufen, ja. Ist, der ist ja auch bei den Olympischen Spielen. Und von daher ist dann in der Vulkaneifel auch nochmal zweite Olympiateilnehmer zu haben, cool, sind die alle. Alle die Kreise von Landräten bis Verband, Gemeinde, Gerloschein und also vor allem Vulkaneifel sind die alle freuen sich und ja, ich freue mich auch mal mit denen mal auch nochmal zu feiern irgendwann nach den Olympischen Spielen. Vielleicht sogar in Paris und ja,
das
ich
cool,
freue mich einfach für die Olympischen Spiele. Von Deutschland auch zu starten.
Das ist großartig. Das ist ein sehr großer Kreis. Von Karl Fleschen über den Cooper-Test in der Schule zu den Olympischen Spielen. Das ist einfach großartig. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
Ja.
Ich freue mich drauf, weil ich glaube, ich habe den Männermarathon als Kommentator in Paris.
Ja, sehr gut. Ja,
das ist sehr gut.
Es gibt schlechtere Optionen.
Ja, das wird.
Samuel, ganz großartig. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns und deine Geschichte hier erzählt hast und uns mitgenommen hast. Das ist einfach spannend, sehr, sehr spannend. Vielen Dank.
Ja, wissen wir ja, sehr auch. Zu schätzen. Ich mache noch kurz die übliche Werbung für Samuel natürlich hier, Leute. Jetzt wollen wir mal ihm die Daumen drücken, dass da jetzt nichts mehr schief geht, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen. Also rechnen wir damit, dass er in Paris im August für Deutschland bei den Olympischen Spielen startet. Wer seinen Weg dahin und natürlich auch darüber hinaus weiter mitverfolgen möchte, der sollte Samuel auf jeden Fall auf Instagram folgen, denn da teilst du ja auch deine Eindrücke und deine ja sozusagen Erlebnisse deiner Laufreise auch aus Äthiopien und deswegen werden wir dein Insta-Profil hier in den Shownotes verlinken, im Podcast einfach draufklicken, dann könnt ihr Samuel dort abonnieren und ich kann mich Ralf nur anschließen, ich find's großartig, ich freue mich sehr für dich, das wird sicherlich ein einmaliges Erlebnis und drückt dir auf jeden Fall für die nächsten Monate dahin schon mal die Daumen und euch zu Hause natürlich schon mal ein schönes Wochenende, geht raus laufen, seid vorsichtig, falls es bei euch glatt ist. Und ansonsten hört ihr einfach Bestzeit-Podcast. Das kann man ausnahmsweise auch mal auf der Couch machen. Thank you.